Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo Sibyl, schön dich zu sehen. Wir sind ja heute noch viel weiter auseinander als normalerweise. Wir haben das ja letztes Mal angekündigt, dass wir trotz Ferien aufnehmen. Und wenn ich dich so anschaue, habe ich das Gefühl, dass es bei dir etwa 15 Grad kälter ist als bei mir. Kann das sein?
Ja, hoi Stefan. Ja, das sieht so aus und ist auch so. Also das entspricht durchaus der Tatsache, weil du sitzt dann nämlich so in einem sehr sommerlichen T-Shirt vor mir und ich sitze so in einem Wollepulli vor dir. Vor dir heisst natürlich vor der jeweiligen Laptop-Kamera. Genau. Du bist in Bella Italia, in der verdienten Ferien. Und ich bin erst gerade aus den Bergen zurückgekommen, wo es heute also, zumindest etwa ab 1200 Meter, also so ab den Mittelstationen aufwärts, hat es geschneit. Wow. Wir sind verwacht und haben auf weisse Berggipfel geschaut. Also bei uns ist der Herbst, wenn nicht sogar schon der Winter, definitiv angekommen und du hast noch ein eine Verlängerung vom Sommer, was wir ja bei dem leider sehr trüben Sommer, den wir hatten und auch relativ kalten und nassen Sommer, gut kann verstehen, dass du den noch ein bisschen willst, verlängern willst, in dem Sinn, dass du noch ein bisschen Sonne geniessest und hoffentlich auch gut essen.
Und es tut auch richtig gut. Und Essen ist so ein Stichwort, das ein bisschen überleitet zu unserem letzten Thema. Ohne Green Pass, wie das hier heisst, bekommst du gar nichts. Und zwar nie. Also sogar schon, wenn du irgendwie willst, Plätze reservieren willst in einem Restaurant, heisst es gerade eben, ob du den Green Pass hast. Und das ist das Erste, was du zeigst. Und jetzt ohne irgendwie jetzt tief in Klischee-Kisten zu greifen, das ist jetzt mal etwas, wo wirklich der hinterste und der letzte Kellner oder Kellnerin hier ziemlich ernst nehmen. Jetzt weiss ich, dass du eine Umfrage hast gemacht. Wir haben ja letztes Mal eben darüber geredet, Zertifikatspflicht für Gottesdienst etc. Aber natürlich eben auch Beerdigungen, andere Kasualien. Und du hast dort eine Umfrage gemacht. Was ist dir so aufgefallen dabei?
Es ist mir aufgefallen, also ich habe zwei Sachen gefragt. Ich habe gefragt, sind ihr grundsätzlich findet ihr grundsätzlich Zertifikatspflicht eine gute Sache? Befürwortet ihr das? Das war die eine Frage, die ist sehr deutlich ausgefallen. Da haben eine grosse Mehrheit gefunden, ja, das ist eine gute Sache. Und die zweite Frage war, ja, soll dann die Zertifikatspflicht auch für Gottesdienst gelten? Und dort war es dann viel, viel knapper gewesen. Eine ganz knappe Mehrheit hat gefunden, nein. Die soll für Gottesdienst nicht gelten. Aber wie gesagt, wirklich sehr knapp. Aber es ist gleich noch eindrücklich, dass auch viele von denen, die gesagt haben, jawohl, Zertifikatspflicht ist grundsätzlich eine gute Sache, dann gefunden haben bei den Gottesdienst, nein. Die sollen weiterhin allen zugänglich sein, in dem Sinn allen, dass man eben nicht muss nachweisen muss, dass man geimpft ist, dass man genesen ist oder dass man getestet ist. Dass das irgendwie doch nur ein Unterschied gemacht wird. Also, das war eigentlich noch erstaunlich gewesen und hat sich ja vielleicht auch ein bisschen in dem gespiegelt, wo wir letzte Woche diskutiert haben.
Das heisst also, einige Leute, die uns zuhören und dir auf Instagram folgen, würden sagen, Zertifikat gut, aber Gottesdienst gehören so sehr zu einem Grundangebot und zu einer Grundversorgung für Menschen, dass die eigentlich nicht dürfen davon betroffen sein, wenn ich das so richtig interpretiere.
Und ganz
das
genau.
Ist ja wunderbar, das ist, dass wir zwei am Podcaster sind, wie du kannst hören, wo du bist und wenn du willst und mit Masken oder ohne und geimpft und ungeimpft, natürlich immer lieber geimpft. Dort macht euch niemand irgendeinen Strich durch die Rechnung und ihr bekommt das volle Angebot wie immer.
An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank wieder allen, die mitgemacht haben bei diesen Umfragen, allen, die auch sonst uns Feedback gegeben haben, wo wir immer bemüht, alles zusammen zu beantworten. Vielen herzlichen Dank, wir schätzen das wirklich sehr. Und
genau,
ich habe heute, Stefan, haben wir gesagt, wir möchten gerne über etwas reden, wo unter Umständen dann nachher auch sehr viel könnte zu reden geben und wo wahrscheinlich jede und jeder...
Wo schon ganz viel zu reden gibt im Moment,
ja, oder? Wo ganz viel zu reden gibt, das kommt genau noch dazu. Man wahrscheinlich gar nicht an dem vorbeikommen ist, aber ganz die grundsätzliche Frage, die wir nachher noch daran anschliessen möchten, ist wahrscheinlich eine Frage, die sich viele von euch auch damit befassen. Und wir sind natürlich dann sehr gespannt, was ihr dazu meint. Und zwar, Stefan, wenn ich jetzt sage, Konsequenzen für Luke, dann wissen wahrscheinlich viele, dass es den Hashtag schon seit einigen Monaten mittlerweile gibt. Genau. Dass der jetzt noch wieder neue Fahrt aufgenommen hat, weil ein Spiegelartikel erschienen ist und weil erst gerade der Comedy-Preis war in Deutschland und all das hat ganz viel Wellen geworfen. Jetzt gibt es aber vielleicht einige, die uns zuhören, die sagen, hä, was, wer, wie, was für Konsequenzen, für wen? Und für, das müssen wir, für die müssen wir ganz schnell zusammenfassen, um was
und,
es geht.
Und vielleicht fangen wir mal wirklich ganz am Anfang an. Ines Aioli ist eine Podcasterin, eine Comedian eigentlich auch, kann man sagen. Aber auch so ein bisschen ein Star und Sternchen, wo immer wieder lustige Sachen hat gemacht, auch zum Beispiel mit dem Robbie Williams etc. Und, so. Und die hat einen ganz lässigen Podcast gehabt, der heisst «Besser als Sex». Und der hat sie zusammen gemacht mit der Lila Lowfire. Ich habe das immer gerne gehört, ich habe es super gefunden. Und irgendwann in diesem Podcast hast du gemerkt, jetzt ist die Stimmung bei der Ines Aioli völlig kippt. Die hat überhaupt keinen Bock mehr über Sex zu reden. Das ist irgendwie alles total traumatisch. Also wirklich krass gewesen. Wirklich so, man hat sie nicht mehr wiedererkannt. Das ist alles so traurig, schwer, wirklich ganz schwierig geworden. Und sie haben dann den Podcast auch eingestellt. Und Grund für das ist immer gewesen, dass sie sagt, sie hat sexualisierte Gewalt erlebt. Also sie hat, ja, wie will man sagen, sexualisierten Missbrauch oder so erlebt, oder? Mhm. Und sie hat aber nicht gesagt, durch wen. Und es ist aber so in dieser Kölner Szene irgendwie anscheinend schon immer gemunkelt worden, dass das könnte der Luke Modric gewesen sein. Das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte vom Ganzen. Und dort hat es immer wieder Fans und Sympathisanten gegeben. Man muss aber sagen, nicht so die wirklich Bekannten aus der Comedy-Szene. Die haben eher immer am Luke Modric die Stange gehalten, bis vor kurzem, wo sich denen mit ihr solidarisiert haben. Und aus dem heraus ist dann der Hashtag entstanden, Konsequenzen für Luke.
Genau, also der Luke Mockridge muss man vielleicht noch schnell erklären. Für die, die ihn nicht kennen, ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Comedian in Deutschland. Sehr erfolgreicher Moderator. Also er hat verschiedene, oder Fernsehshow-Host, oder wie sagt man dem? Er ist vor allem ein Aushängeschild von Sat 1. Er hat dort sehr viele Sendungen, die er eben moderiert oder hostet. Er hat wirklich sehr erfolgreiche Comedy-Programme, die auf Netflix laufen und so weiter. Er kommt aus einer bekannten Familie. Seine Eltern sind sehr bekannte Schauspieler. Also der Vater Schauspieler, die Mutter Schauspielerin. Wo verschiedene Bühnenproduktionen mitgespielt haben, aber zum Beispiel glaube auch in ganz bekannten Fernsehformaten wie Lindenstraße und so. Also behaftet mich nicht darauf, aber auf jeden Fall schon die Eltern sind sehr bekannt und er hat ganz viele Brüder, ich glaube 5 Brüder und praktisch alle von denen sind irgendwie auch im Showbiz tätig. Also man hat es da, und das ist wichtig, um den Fall zu verstehen, auch mit einer extrem mächtigen Familie zu tun, in dem Sinn, dass die natürlich in der Showszene im weitesten Sinn einfach sehr, sehr, sehr gut vernetzt sind und sehr viele Leute kennen. Und die Ines Aioli dagegen ist natürlich ein sehr kleines Licht, um das jetzt mal so zu sagen. Also die hat natürlich niemals die Connections. Und das ist sicher auch etwas, was bei dem Fall noch wichtig ist, dass es da ein gewisses Machtgefälle gibt zwischen den beiden. Und wie gesagt, du hast es gesagt, sie hat den Namen nie genannt, aber man hat gewusst, dass die beiden ein Paar gewesen sind. Und es hat die Gerüchte schon über den Luke Mockridge gegeben, dass er sich Frauen gegenüber übergriffig verhält, auch im Ausgang und so weiter. Und irgendwann haben sich dann einmal die Leute eins und eins zusammengereimt und dann ist es dann rausgekommen, dass es sich wirklich um ihn handelt und dass sie ihm, wie gesagt, den Vorwurf macht und das ist dann auch vor Gericht geklärt worden.
Ja, eben dort, nicht.
Ja, oder eben nicht. Ja,
es ist eben nicht geklärt worden. Es ist wie klar gewesen, es würde zu einer Pattsituation kommen, wo Aussage gegen Aussage steht. Und das bedeutet, letztendlich hat sie eigentlich keine Chance gehabt, durchzukommen. Und das Verfahren ist dann eingestellt worden, 2020 ist das gewesen. Weil man einfach gesehen hat, es wird nicht länger, oder? Von der Beweislage. Ist übrigens dann aber noch eine Situation gewesen, wo eigentlich einfach ist gewesen, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, gell? Ines Aioli gegen Luke Mockridge. Und dort ist irgendwie wie klar gewesen, das wird nicht länger. Jetzt haben wir eine andere Situation, das hat eben viel mit dem Spiegelartikel zu tun, den du zitiert hast.
Genau, jetzt etwa vor 2 Wochen, meinte ich, ist ein Artikel im Spiegel erschienen, wo sich eben noch einige Frauen mehr äußern und erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit Luke Mockridge, wo sie auch als sexualisierte Gewalt erfahren haben, als Übergriff erfahren haben. anonym äußern sie sich. Und ich denke, das ist auch immer wieder etwas, wo zu reden gibt, warum sich Opfer von sexualisierter Gewalt anonym äußern. Das ist ja immer sofort dann der Verdacht, um, ja, also wenn das so wäre, könnten die ja auch mit Namen und Bild anstehen. Vielleicht dazu ein Satz. Dina Saioli muss, seit bekannt worden ist, um wen es sich handelt, nur noch oder muss rund um die Uhr Bodyguards dabei haben, Personenschützer, weil sie so viele Morddrohungen überkommt. Also muss sich das mal vorstellen, das ist keine Seltenheit, dass wenn sich Frauen äußern und sagen, sie sind Opfer von sexualisierter Gewalt geworden, dann sind sie schuld. Es gibt natürlich auch das Victim-Blaming, oder, wo man dann sagt, ja, die hat doch das wollen, die hat doch das herausgefordert. Da gibt es ja auch entsprechende Verhörprotokolle von Polizistinnen und Polizisten, die dann fragen, was haben sie denn angehabt? Also würde das eine Rolle spielen? Über das müssen wir jetzt nicht mehr reden. Ich glaube, das ist zu banal, als dass wir alle wissen, dass es natürlich so nicht geht, dass es völlig egal ist, was jemand angehabt hat und dass nie irgendein Grund ist, warum jemand nachher muss einen sexualisierten Übergriff erfahren. Aber so Sachen gibt, also das Victim Blaming und auch, dass es so, dass eigentlich das eigentliche Opfer zur Täterin gemacht wird. Oder man auch sagt, die will doch Fame, oder? Das ist auch so etwas. Also es gibt niemand in der ganzen Geschichte, der jemals Fame bekommen hat, weil sie einen Mann angezeigt hat, wegen einem sexuellen Übergriff. Niemand. Das ist völlig ein haltloser Vorwurf und trotzdem geistert der um. Und aufgrund von all dem, also das Victim-Blaming, dass die Täter-Opfer-Umkehr, dann der krude Vorwurf, eben jemand welche Fame, führt einfach dazu, dass natürlich Frauen sich heute nur noch, in den meisten Fällen nur noch bereit sind, anonym zu äußern. Wir kennen ja in der eigenen Reihe unserer Kirche auch so einen Fall. Mhm. Aber
vielleicht fangen wir mal an mit dem, was will der Hashtag eigentlich? Was würde das jetzt heissen? Konsequenzen für Luke? Ich will jetzt nicht auf den Fall Ligo Sibyl. Wir haben jetzt lang immer über das geschwiegen und machen das auch weiterhin. Aber wir kennen das ja auch so ein bisschen aus den eigenen Killereien, oder? Dass man relativ schnell nachher so zu einem Punkt kommt, wo man sagt, hey, schau mal, wenn etwas passiert ist, was strafrechtlich relevant ist, dann machen wir eine Anzeige, gewinnen den Prozess und dann ist die Sache klar, dann gibt es ein Urteil. Solange es das aber nicht gibt, gilt eine Unschuldsvermutung und es ist eine Mega-Sauerei, dass man Leute auf sozialen Medien oder sonst in Medien so dermaßen durch den Dreck zieht und solche Anschuldigungen, vor allem wenn sie dann noch anonym kommen, könnten ja auch haltlos sein. Und wie gehen wir eigentlich um? Sind wir dann so eine Lynchjustiz quasi in den Medien, weißt? Das ist nicht meine Position, gell? Das ist mir noch wichtig. Aber das ist einfach etwas, das hat man auch immer wieder gehört im Zusammenhang mit SEK, mal, oder bei uns in der Schweiz. Und, meine Frage ist wirklich, was wären denn jetzt Konsequenzen für Luke? Also was würde man sich vorstellen? Geht es darum, dass man sagt, Sat 1 beendet Zusammenarbeit mit ihm? Geht es darum, dass man irgendwie sagt, wir alle boykottieren jedes Format, wo der Luke Modric drin vorkommt? Was ist so die Idee dahinter? Weil das habe ich noch nicht geschnallt.
Also ich glaube, ich kann nicht für die reden, die den Hashtag initiiert haben, oder? Also initiiert hatten ja, glaube ich, Jorin de Wiese, die eine Frau ist, die sich wirklich seit ganz, ganz vielen Jahren einsetzt für Opfer von sexualisierter Gewalt. Da eine wichtige Aufklärungsarbeit macht und auch ganz extrem angefindet wird dafür. Und nicht irgendeinen Rückhalt hat wie andere, jetzt auch nicht den Rückhalt hat, wie Ines Aioli hat. Und ich denke, sie ist wirklich jemand, den man mal hervorheben darf als Vorreiterin in dieser, oder einfach sehr mutige Person, wirklich, wenn es darum geht, konsequent darauf hinzuweisen, wo jemand übergriffig geworden ist und was dann für Strukturen eben spielen, auch um diese Person unter Umständen zu schützen. Also sie ist da auch sehr genau am Beobachten, wie dann medial berichtet wird und so weiter. Also sie meinte, ich hat den Hashtag ins Leben gerufen und man müsste sie natürlich genauer fragen, was sie dann genau mit dem meint. Ich glaube schon, dass es natürlich damit zu tun hat, dass man sagt, man darf keine Shows mehr mit ihm produzieren. Das ist teilweise, glaube ich, auch schon passiert. Also es sind Shows gecancelt worden.
Ja, ich habe das im Fall noch schnell nachgeschaut, von seiner Seite her. Also er hat sich ja eine Auszeit genommen im Sommer und hat jetzt die verlängert.
Ja, da sind wir jetzt natürlich bei der Kommunikation, oder? Von beiden Seiten. Also das ist natürlich für beide Seiten die beste Kommunikation. Der Sender muss sich nicht den Vorwurf einhandeln. Ihr lüncht jemanden, wo doch eigentlich strafrechtlich gar nicht irgendetwas festgestellt worden sind, dass er sich da falsch verhalten hat. Und er kann natürlich das Gesicht wahren und sagen, meine Shows sind nicht abgesetzt worden, sondern ich habe das aus freien Stücken gemacht. Also ich glaube, das ist mehr Kommunikationsmittel oder wie soll ich sagen, Kommunikationsstil. Ich glaube schon, dass es da schon Konsequenzen hat. Es hat jetzt ja beim Comedy-Preis Konsequenzen gehabt. Seine Show ist von der Nomination die ist zurückgezogen worden. Dort auch wieder, ja, man will das Team schützen, dass sie da nicht irgendwie dem ausgesetzt werden. Aber ich glaube, auf was du auch willst kommen, oder, ist die Frage, von, wenn man von jemandem weiss, oder von jemandem vermutet.
Ja, ich habe zwei Themen, die ich besprechen will. Okay. Das eine ist eigentlich...
Tell me.
Nehmen wir jetzt mal an, es ging um einen anderen Fall. Lösen wir es einfach ein bisschen schnell von dieser Luke Modric-Geschichte. Weil wir wissen letztendlich beide nicht, was genau dort passiert ist. Aber nehmen wir jetzt an, es wäre jetzt ein Fall, wo sie... wie beim Kachelmann-Fall einfach ein Irre ist, der kompletten Blödsinn erzählt über ihn. Und dem sein Ruf wäre total ruiniert. Und es gäbe die nachher Hashtags Cancel Kachelmann oder irgendwie so etwas. Obwohl der jetzt wirklich durch alle Instanzen durch nie irgendwo etwas, also es bleibt kein Zweifel übrig, der Typ hat die Frau nicht vergewaltigt. Das hat er nicht gemacht, oder? Sondern die ist krank und man hat ihr viel zu lang blind geglaubt und das Ding und ist dem nachgegangen, oder? Und mein Punkt ist irgendwo, ich sehe ja ein, dass sexueller Missbrauch oder ich sage jetzt mal sexualisierte Gewalt nicht etwas ist, was in vielen Fällen zu einem Schuldspruch führt, wo man dann kann sagen, ha, du hast es wirklich gemacht und das sind jetzt Konsequenzen. Also dort haben wir ein Riesenproblem, das sehe ich. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Fälle, wo Leute können beschuldigt werden für etwas, was sie wirklich nicht gemacht haben. Und irgendwo muss doch eine Gesellschaft wie mit beidem umgehen. Also weißt, ich bin ja voll dafür, dass man sagt, zuerst mal glauben wir jemandem grundsätzlich, der solche Vorwürfe bringt. Weil es gibt eigentlich für einen gesunden Mensch kein positiven Impact, wenn du jemanden falsch beschuldigst mit so etwas. Und du hast vorher gesagt, keine Frau hat je Fame bekommen für das, oder? Im Gegenteil. Aber trotzdem müssen wir ja irgendwo, wie soll ich sagen, noch an dem festhalten, dass jemand so lange unschuldig ist. Ja, bis was denn? Also ich würde eben nicht sagen, bis seine Schuld bewiesen ist und vom Gericht festgestellt ist, das würde ich auch nicht sagen. Aber es reicht irgendwie ja dann auch nicht so etwas, weißt du, wie ein Mob, der losgeht und einfach sagt, ha, wir haben es schon immer gedacht und ich habe auch schon mal gesehen, dass er ein Bier zu viel getrunken hat. Weißt du, so?
Ja, also... Ist eine wichtige und eine schwierige Frage, die du stellst. Grundsätzlich glaube ich, muss man wirklich festhalten, dass immer noch, aber du hast es selber gesagt, ich sage es jetzt nochmal, natürlich viel, viel mehr Frauen, Menschen überhaupt Opfer von sexualisierter Gewalt werden, die nie Täter, Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden und null Konsequenzen hat, weil wir in einem System leben. Das zeigt auch der Fall Luke Mockridge, der letztendlich täterfreundlich ist. Oder? Also Täter werden geschützt, auch darum, denke ich, weil wenn... Also es ist ja spannend, wer jetzt den Luke Mockridge schützt, wer sich zu ihm stellt. Das sind ehrlich gesagt auch Männer, die ähnliche Verdacht im Raum stehen. Und ich glaube, es ist zum Teil auch... Ein Ding, oder? Wenn man wirklich mal würde sagen, hey, ja, das Verhalten, das muss Konsequenzen haben, dann gibt es doch einige Männer und auch ein paar Frauen, das will ich gar nicht ausschliessen, die dann müssten sagen, betrifft das echt auch mich? Habe ich mich echt auch schon so verhalten? Uiuiui, oder? Also, das glaube ich, dass mein Leben wirklich immer noch in Strukturen und in einem System, wo es Opfer von sexualisierter Gewalt unglaublich schwer haben, dass sie irgendwie zu ihrem Recht kommen und Täter ihnen verurteilt werden. Das finde ich mal ganz wichtig, um das festzuhalten, auch einfach um das Verhältnis zu sehen. Ja. Jetzt, ich meine, der Fall Kachelmann ist jetzt tatsächlich einer, wo es so war, dass er zu Unrecht beschuldigt worden ist. Er war ein Mann, der vielen Frauen sehr wehgetan hat, aber nur auf emotionaler Ebene und nie irgendwie körperlich. Das haben nachher ja verschiedenste Gerichte festgestellt. Er hat, und dazu, um deine Frage zu beantworten, er hat nachher auch Genugtuung bekommen. Also er hat auch Schadensersatz bekommen. Er hat natürlich auch von den Medien hat er Schadensersatzforderungen gemacht. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man auf der Straße Kachelmann fragt, da gibt es ja verschiedene Docs, die das belegen. Wenn man die Leute fragen, was denken sie, wenn sie den Namen Kachelmann hören, dann sagen doch immer noch die Hälfte, glaube ich, das ist doch der die Frauen vergewaltigt hat.
Genau.
Oder? Also das ist verrückt, das ist absolut, das ist grässlich. Ich meine,
und für sich selber ist er immer noch der, der mega, mega, mega lang in Untersuchungshaft war, ohne dass es irgendwelche Hinweise gegeben hat, außer komplett widersprüchliche Aussagen oder? von der einen Frau.
Darum gibt es natürlich auch die berühmte Unschuldsvermutung, die jetzt auch so viel bemüht wird. Nur das ist ja so ein bisschen auch ein schwieriges Wort, erstens mal von der Herkunft her, oder woher dass es ursprünglich mal kommt. Und das andere ist, ich meine, ja, es ist Unschuld, aber es ist eben auch die Vermutung drin. Also es ist dort gleich auch noch drin, es könnte auch anders sein, weil die Unschuldsvermutung kann manchmal auch ein bisschen strapaziert werden, um einfach etwas zuzudecken. Schau, grundsätzlich glaube ich, entscheidet am Schluss halt einfach die Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Wenn sie den Luke Mockridge noch sehen, ja oder nein? Und da kann jemand mal ganz schlimmes Unrecht angetan werden. Ja. Da kann jemand mal zu Unrecht verurteilt werden und eine Karriere kann zu Ende sein. Beim Kachelmann, übrigens zum Sagen, ist es nicht so. Der hat wieder seine Talkshow, seine Riverboat, oder wie es heisst, die gut läuft, die super Einschaltquoten haben. Also interessanterweise, ZuschauerInnen hat er wieder. Oder? Schlimm ist natürlich der Ruf, den er nach wie vor hat, den er zu Unrecht hat, um das nochmal festzuhalten. Weil er sich moralisch gegenüber Frauen nicht korrekt verhalten hat, das ist noch nicht strafbar und das kann man moralisch verurteilen, aber mehr auch nicht. Aber sonst ist es natürlich so, ZuschauerInnen entscheiden, wenn wir den Menschen noch sehen oder nicht. Jetzt im Fall von Luke Mockridge, wenn es jetzt ein Musiker gewesen wäre, wenn wir die Musik noch hören, wenn wir noch auf die Konzerte gehen. Und das bringt uns, glaube ich, eben...
Ja, da kommen wir genau zum zweiten Punkt. Oder? Quasi, ob es eine Differenz gibt zwischen einem Künstler, sage ich jetzt einfach mal so ganz generell, man kann auch an R. Kelly denken, an Michael Jackson, an Kevin Spacey, whatever. Und sein Werk, wo so ist, dass du das Werk trotzdem noch kannst geniessen, konsumieren, hören, etc. Sogar dann, wenn du wüsstest, die Person hat aber das und das gemacht.
Das ist die berühmte Frage von Trennung von Werk und Autor. Mhm. Ich finde das eine schwierige Frage und könnte die nicht einfach so pauschal beantworten, weil ich es auch je nach Genre wirklich finde, stellt sie sich anders. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Michael Jackson, oder? Ich bin, wie wahrscheinlich fast jedes Kind, das in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist, ein glühender Michael Jackson-Fan gewesen. In dem Sinn, dass der Michael Jackson mit seiner Musik, mein Musikverständnis ganz entscheidend geprägt hat. Ja. Und ich finde bis heute, ich weiss nicht, die Basslinie von Billie Jean einfach absolut genial. Ja. Mhm. Ich kann die Musik seit A Living Neverland, der Dokumentation über die mutmaßliche Opfer von ihm, nicht mehr hören. Ich kann sie nicht mehr hören. Also es ist wirklich, also respektive es ist so, wenn jetzt das am Radio kommt, stelle ich nicht gerade um, aber ich habe ein komplett anderes Verhältnis zu dieser Musik und ich würde, glaube ich, nie mehr von mir aus die Musik einstellen. Einfach weil ich es so widerlich finde, was an Vorwürfen gegen ihn im Raum steht, wo man es nicht mehr kann, weil er gestorben ist, nicht mehr kann wirklich nachweisen, ob das stimmt oder nicht. Für mich ist es äußerst plausibel, dass das so stattgefunden hat. Oder? Und da geht es um sexualisierte Gewalt oder nicht. Also da geht es um Vergewaltigung von Kindern. Also um pädosexuelle Handlungen. Wirklich etwas vom Widerwärtigsten, was es gibt. Und ich halte die Opfer für sehr glaubwürdig in dem, was sie in Living Neverland erzählen. Wüsste auch nicht, warum sie das, sich dem so aussetzen sollten. Auch bei allem vermeintlichen Fame, den sie dafür überkommen. Und ich muss wirklich sagen, seit dort, ich kann immer noch musikalisch, finde ich es immer noch genial. Das hat nichts an Genialität verloren. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich wollte nur schon seine Stimme nicht mehr hören.
Okay, krass.
Das ist aber
krass.
Etwas ganz Persönliches, oder? Und das ist im Fall nicht mal reflektiert. Das ist etwas,
ich habe jetzt auch über das nachgedacht und ich merke so wie, bei mir kommt es, glaube ich, mega darauf an, was das Kunstprodukt ist und ob das irgendwie in einem Verhältnis steht zu dieser Handlung. Beispiel, Salvador Dalí, ein Künstler, den man toll finden kann oder nicht. Ich habe so Kindererinnerungen daran, wo wir das Museum dort sind, besuchen, das Dalí-Museum, und ich habe es super gefunden.
Die schmelzenden Uhren und so, gell?
Genau, so das Zeug, oder? Ich finde das jetzt nicht mehr so toll. Aber ich habe dann auch mal später, als ich mich mit ihm befasst habe, am Gymi ist das gesehen, im Kunstunterricht, wirklich mitbekommen, er hat so richtig sadistische Züge gegenüber seiner Partnerin. Also wirklich ganz üble Sachen. Und dann irgendwie die Bilder mit den quasi schon fast vor Schmerzen entstellten Tierkörpern etc. Zu sehen und so Sachen, das geht nachher für mich wirklich auch nicht mehr, das würde ich auch sagen. Aber Kevin Spacey, wo wirklich von ganz, ganz schweren Vorwürfen betroffen ist, weißt du, House of Cards kennst du, oder? Kevin Spacey.
Ja.
Ich würde den immer noch gerne sehen als Schauspieler. Und zwar, wirklich, mir geht es jetzt so wieder um, ich finde, und vielleicht hat das tatsächlich so etwas mit einem protestantischen Menschenbild zu tun, das ich habe, dass es eine Freiheit gibt im Menschsein, die noch einmal erlaubt, zwischen dem Mensch selber und seinem Werk irgendwo zu unterscheiden. Also, auch ein Mörder, um es jetzt ganz krass zu sagen, ist letztendlich nicht darauf festgelegt, dass er ein Mörder ist, sondern er ist jemand, der einen Mord begangen hat, in meinem Weltbild. Und jemand, der etwas ganz, ganz Schreckliches macht, mit sexualisierter Gewalt und so, ist für mich immer noch kein Triebtäter, sondern es ist jemand, der das gemacht hat. Und solange ich irgendwo noch, also ich habe so wie die Idee, dass wir alle irgendwo ambivalent sind. Gewisse Menschen machen Sachen, wo man nicht kann entschuldigen, wo man nicht einfach sagen kann, ja, gell, wir sind alle so ein schwierig manchmal oder so. Nein, ich mache wirklich grausame Sachen. Und trotzdem kann auch in diesem Leben noch so Grossartiges entstehen, dass ich es nicht möchte vermissen, quasi.
Also ich sehe das in weiten Teilen auch so, aber darum, ich habe euch das Beispiel mit Michael Jackson gebracht, weil, wie gesagt, den kann ich wirklich immer noch anerkennen, hey, das ist einfach musikalisch ziemlich genial, oder? Ja. Was der da natürlich auch mit Hilfe von anderen produziert hat und das hat wirklich Popmusik tief geprägt durch die Genialität. Ich finde, es gibt eben andere Bereiche, wo die Haltung, die ein Mensch hat, viel stärker drin hineinfließt, wie jetzt bei der Baseline von Billie Jean.
Ja.
Und das ist zum Beispiel gerade der Bereich Humor. Also ich meinte, und da kommen zum Beispiel auch C.K. Lewis oder so, oder auch die Vorwürfe hatte, dass er von verschiedensten Frauen gegen denen ihren Willen masturbiert hat. Du kannst nicht Stand-up-Comedian sein und verlangen, dass Werk und Künstler oder Werk und Künstlerin getrennt wird. Du stellst dich selber so stark auf der Bühne als das, was du eben auch als Persönlichkeit bist aus, dass das nicht funktioniert. Oder auch beim Humor grundsätzlich. Humor hat immer etwas mit Haltung zu tun. Und eigentlich wird der Humor, dass ich den Humor von jemandem verstehe und kann sagen, ob ich es lustig oder nicht lustig finde, muss ich die Haltung, die dahinter steht, kennen. Sonst funktioniert es für mich nicht. Oder? Also, darum sage ich auch immer, für mich persönlich funktioniert rechte Satire nicht. Also Satire, wo es einem rechtskonservativen Hintergrund kommt, oder Stichwort Nebelspalter, finde ich nie lustig. Einfach nie. Ja. Weil die Haltung dahinter schon einfach, wie soll ich sagen, für mich verunmöglicht, dass das, was nachher rauskommt, lustig ist.
Ja.
Und genauso, das muss nicht nur eine politische Haltung sein, sondern das kann eben zum Beispiel auch sein, dass ich weiss, wie sich jemand gegenüber Frauen verhalten. Weil jemand, der gegenüber Frauen regelmäßig übergriffig wird. Ich weiss, bei Luke Mockridge ist das mutmaßlich, oder? Aber einfach, wenn jetzt das auch bewiesen wäre, dann finde ich die Haltung so widerlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich irgendetwas, was der Mensch macht, lustig finde. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Haltung sich irgendwo widerspiegelt in dem, was der Mensch macht. Also für mich, beim Humor, finde ich es ganz entscheidend, was trägt die Person für eine Haltung, also was hat die Person grundsätzlich für eine Haltung, was ist das für eine Person, ob ich das nachher lustig finden kann oder nicht. Das ist für mich wie Prämisse.
Das, was du jetzt über Satire hast gesagt, das leuchtet mir voll ein, weil da finde ich es ganz schwierig, zwischen Person und Werk zu trennen, weil ich irgendwie ja, wie das Gefühl habe, die Satirikerin oder der Satiriker, das ist der Mensch, der mir jetzt zeigt, wie er die Welt wahrnimmt oder wie sie die Welt wahrnimmt. Und das hat etwas zum Teil salopps oder zynisch oder so. Wo ich viel mehr Mühe habe, ein Werk gut zu finden oder weiterhin zu geniessen, als wenn jetzt eine Person sich völlig daneben benimmt oder irgendwie einen schlechten Charakter hat oder so, ist, wenn das in so Strukturen entsteht, wo ich würde sagen, die sind toxisch. Also ich habe das vorher angetönt mit dem Kevin Spacey, oder? Und nachher, was macht Netflix? Sie schneiden ihn aus allen Rollen raus, man produziert keine weiteren Staffeln mehr mit ihm, etc. Und eigentlich fände ich aber interessanter, wenn sie in dem Moment mal würden überlegen, hey, warum schaffen eigentlich so viele Vollidioten bei uns, die solche Mist machen? Warum sind irgendwie unter Stars so viele Menschen, die komplett kranke Existenzen sind und solches Leid verursachen? Und warum verdienen wir eigentlich an dem ganzen Seich immer mit? Und ich finde es nachher halt mega, mega scheinheilig, wenn jetzt beim Kevin Spacey irgendwie nachher 50 Leute kommen, die sagen, ja, wir haben schon immer gedacht, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und Luke Modric sagen jetzt alle, wir haben schon immer gedacht, das passt irgendwie noch gut, was wir jetzt aber hören und so. Und ich denke immer, hey, aber wenn die sein Umfeld sind, wenn die mit diesen Leuten zusammen leben und ihre Champagner saufen, die sie ausgeben, dann sagen doch etwas, bevor es passiert. Dann schauen doch auch zu diesen Leuten, oder? Und all die, die nachher dann immer kommen und sagen, ja, also ich habe schon immer irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, die finde ich viel, viel schlimmer, wenn es für mich darum geht, ob ich so ein Produkt noch toll finde, so einen Film oder so eine Show oder so ein Musikstück, als die Einzelexistenzen, die vielleicht auch unter Druck oder wie sie einen schlechten Charakter haben oder whatever an der Welt und ihrem Erfolg zu brechen.
Also das würde ich unterschreiben. Ich finde auch, man müsste viel mehr die Strukturen anprangern, als das Kunstprodukt in erster Linie zu verbieten. Weil ich glaube auch, du hast ein gutes Stichwort gesagt, es gibt dann ein Umfeld, wo, wenn das ans Licht kommt, plötzlich sagt, aha, ja, da sind wir nicht erstaunt. Ja, das stimmt schon. Ja, also solange sie aber eine goldige Nase mit dem Menschen verdient haben und die werden das gemerkt haben, dass der sich irgendwo in einer ungebührlichen bis fast strafrechtlich relevanten Art und Weise gegenüber anderen Menschen benimmt, dort haben sie geschwiegen, oder? Also, du, hoffentlich merkt es niemand, weil wir verdienen uns ja goldige Nase damit.
Harvey Weinstein, oder?
Genau.
Harvey Weinstein. Irgendjemand hat ja die Frauen in das Zimmer reingebracht, oder?
Richtig. Ja. Und irgendjemand hat vor allem, also es muss nicht einmal das sein, es muss nicht einmal das Reinbringen von der Frauen sein, es kann auch einfach das Wegschauen sein. Mhm. Also ganz, ganz viele Leute haben in jedem Fall einfach weggeschaut. Und ich glaube, auch das muss man vor allem, man muss die Strukturen vom Wegschauen anprangern. Übrigens da ein kleiner, kommt das Wort gerade nicht in den Sinn, wenn man etwas reinschneidet, einen kleinen
Cut. Hilf
mir schnell, einen kleinen Cut, genau, sagen wir es mal so. Werbeblock für den Film, der gewonnen hat beim Filmpreis von der Zürcher Kirche, La Mif. Dort geht es genau um das. Also, wie können Leute wegschauen? Und was passiert, wenn Leute wegschauen, zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen? Und wie wichtig es ist, dass wir Strukturen haben, wo das Wegschauen nicht möglich ist. Und da sind wir wieder auch bei unserer eigenen
Kirche. Das fände ich eben so mega entscheidend, oder? Genau auch, wenn wir jetzt über unsere eigene Kirche reden, dann ist es nie so, dass, ich sage jetzt, irgendwo sexualisiertes, verletzendes Verhalten einfach nur darum passiert, weil Menschen böse sind. Das ist vielleicht auch der Fall. Aber es passiert immer auch, weil andere Leute ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, weil sie zu wenig sensibel sind, auf das zu schauen. Und ich glaube, wenn man jetzt über das redet, Künstler und Werk und da und so, dann muss man dort vielleicht auch gerade als Kirche ein bisschen selbstkritisch werden, oder? Und sich irgendwo fragen, hey, wenn unser Produkt ist, dass Menschen wollen, die gute Nachricht, die frohe Botschaft etc. verkünden und in unseren eigenen Reihen passiert solche Geseich. Und alle schauen im Prinzip ganz lang weg und sind völlig begeistert. Und nachher kommt man plötzlich und sagt, ja, man hat schon immer etwas gehört. Dann finde ich einfach, nein, dann müssen wir wirklich über Bücher, weil dann haben wir eine Kultur, die solche Sachen unterstützt. Und das ist eben das, was ich meine. Ich finde, auch Sat.1 muss so eine Kultur haben, die solche Sachen unterstützt. Netflix Absolut. Muss eine Kultur haben, die solche Sachen unterstützt. Ja. Weil sonst passiert das nicht so oft.
Genau, und wir müssen nicht einmal ins Institutionelle, sondern der Luke Mockridge und jetzt nochmal ins Nähen, der ist ja nicht allein in den Ausgang gegangen. Eben, sondern ja. Der hat ja Kolleginnen und Kollegen dabei gehabt, Freundinnen, Freunde. Und schon dort fängt es an, wenn ich sehe, dass sich jemand übergriffig verhält, in einer Art und Weise verhält, wo am anderen oder der anderen unangenehm ist, wie sich dort darauf ein und sagen, hey, hallo, was machst du? Das ist nicht in Ordnung. Und so komme ich mit dir nicht mehr in Ausgang. Oder geht es dir eigentlich noch? Mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Also da haben sowohl im privaten wie im geschäftlichen Umfeld ganz viele Leute weggeschaut. Und es ist so, sexualisierte Gewalt kann nur stattfinden, wenn andere wegschauen. Und wir müssen genau. uns im privaten wie im institutionellen, im geschäftlichen darum bemühen, dass das Wegschauen nicht kann passieren und nicht passiert, indem dass wir uns auch um empathische Menschen in Machtpositionen zum Beispiel bemühen. Oder? Übrigens, ich wollte vorhin noch einhaken bei dieser Trennung von Werk und Autor, wo du gesagt hast, mit dem Dalí. Ich habe so ein ähnliches Erlebnis mit dem Picasso. Der Picasso ist ja auch ein Mensch, der sich gegenüber Frauen sehr, sehr unkorrekt verhalten hat. Heute würde das sicher auch strafrechtlich geahndet werden, auch mit Minderjährigen und so. Und dort habe ich dann wie im Picasso-Museum in Barcelona gemerkt, oder? Natürlich ist das genial, was er auch mit seinem Kubismus und so weiter Neues gebracht hat in der Malerei. Und das kann ich nach wie vor absolut anerkennen, dass das genial ist. Ich bin keine Kunsthistorikerin, also im richtigen Mass anerkennen. Da fehlt mir dann das Know-how dafür. Aber irgendwie kann ich doch auch als Laien merken, okay, krass, der hat irgendwie wirklich eine ganz neue Art von Perspektive gebracht. Auf der anderen Seite sehe ich aber auf diesen Bildern auch immer wieder mal Frauendarstellungen, die ich dann schwierig finde. Und ich finde, eben dort fließt dann schon wieder die Haltung rein, oder? Mhm. Also, wenn ich einfach nur junge, nackte Frauen male, dann sagt das irgendwie auch ein bisschen etwas über meinen beschränkten Horizont aus. Also, weißt, das ist, und ich kann dann durchaus anerkennen, dass das perspektivisch total genial ist, aber das Sujet lässt schon ein bisschen auf eine schwierige Haltung schliessen, wo ich dann auch das Werk nicht mehr so toll finde. Und da nochmal, was Kunst ist, definieren wir, letztendlich ich, definiere, ob das Kunst ist oder nicht. Ich sage, ob mich das Kunstwerk anspricht und ob ich das als Kunst empfinde oder nicht. Also, oder? Das ist so ein bisschen der Tod des Autors. Also,
ja.
Oder nehmen wir das berühmte Beispiel aus der Tate Gallery, this is an oak tree, oder? Und dann ist das Glas Wasser, das dort steht. Also, der Künstler kann mir schon sagen, ein oak tree ist ein Eichen, oder? Das ist ein Eichen. Aber ich als Rezipientin sage immer noch, kommt das bei mir so an? Nehme ich das als Kunst wahr oder nicht? Also, das finde ich noch wichtig, um auch ein bisschen die Macht oder die scheinbare Macht, die Künstler innen haben, ein bisschen wegzunehmen. Mhm. Es ist letztendlich nur Kunst, was bei mir als Rezipientin als Kunst ankommt. Und es ist letztendlich nur Kunst, die sich Geld damit verdienen lässt, wenn ein Großteil der Leute anerkennt, jawohl, das finde ich Kunst oder im weitesten Sinn, das ist es mir wert, meine Zeit oder mein Geld oder beides in die Person und das, was die macht, zu investieren. Und da, denke ich, sind wir auch in der Verantwortung, genauer anzuschauen und zu sagen, was können wir eben auch zum Beispiel aufgrund von einer Haltung oder aufgrund von einem Verhalten, das jemand an den Tag legt, noch als Kunst anerkennen und was nicht.
Ich finde das wirklich sinnvoll. Ich möchte einfach genau an diesem Beispiel noch eine Runde weiter drehen, oder? Weil wenn das Ding schon, sagen wir jetzt, in der Tate Gallery steht oder irgendwie sowas, dann ist im Prinzip schon entschieden, dass es Kunst ist und du stehst nur noch davor und kannst sagen, ob du es auch gut findest oder nicht. Und ein bisschen so, finde ich, ist das mit RTL, Sat.1 und Netflix. Also wenn du die Plattformen hast, wenn du absolut dort kannst auftreten, ja, dann ja, hast du einfach schon den Status. Und darum, finde ich, dürfen wir als Konsumenten uns nicht dumm verkaufen lassen. Und einfach so alle zwei Jahre rollt mal wieder irgendein Kopf von so einem Promi dort, weil er sich wieder voll daneben benannt. Und niemand schaut auf die Struktur, die dahinter ist und es möglich macht, dass immer solche Köpfe wieder dort sind. Oder? Das finde ich eigentlich etwas, wo es viel dringender ein Problem ist.
Und da habe ich zum Beispiel noch etwas, was mir noch ein Anliegen ist und was ich ganz heikel finde. Oder? Ich finde es ganz heikel, Kunst zu verbieten. Und sagen, das darf man nicht zeigen, das geht nicht. Respektive, ich bin darum kritisch, weil man das aus Diktaturen kennt. Das ist ein beliebtes Mittel, oder? Wenn man entartete Kunst und so weiter denkt. Aber es kann auch in der DDR sein, wo einfach gewisse Kunst verboten gewesen ist. Darum bin ich da sicher sehr, sehr skeptisch. Auf die andere Seite, das, was produziert wird, ob es das Kunst ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, und von vielen Menschen konsumiert wird, zum Beispiel Musik, Film, definieren ziemlich stark auch, was wir letztendlich dann, um es jetzt ganz stark zu sagen, auch als Wirklichkeit wahrnehmen. Also Beispiel Rap-Text, oder? Gibt es Rapper, gerade zu einem Deutschrap oder so, wo grausam, gewaltvolle und vor allem natürlich auch Gewalt gegenüber Frauen, aber auch teilweise gegenüber Minderheiten und so weiter, rappen und sich mega geil dabei fühlen. Und das Krasse ist an dem, ganz viele von denen, wenn die auf das angesprochen werden, sagen die, ja, das ist ja nur cool, das sicher nicht leben wir so.
Genau.
Es ist ja nur eine Kunstfigur. Eben, dass das so stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, weil es gibt auch Frauen, die berichten, dass die Typen sich genauso verhalten, besonders dann, wenn sie in ihrer Sprache Fame haben. Aber selbst wenn das nur eine Kunstfigur ist, die Jugendlichen, die das hören, für die ist das bare Münze. Die können das, für ihnen sagt Kunstfigur nichts. Oder? Ja. Und ich finde, dort muss man wirklich sich fragen, soll man nicht auch gewisse Rap-Text echt verbieten?
Ich finde das mega spannend. Jetzt haben wir eigentlich drei ganz verschiedene Aspekte angeschaut. Das eine war, kann man noch Kunst von einem, ich sage jetzt mal, zweifelhaft gewordenen Künstler oder von einer zweifelhaft gewordenen Künstlerin konsumieren, genießen, toll finden? Nachher sind wir so darauf gekommen, dass das Ganze auch immer in einem Umfeld spielt. Also können wir irgendwie Kunst, die in, nennen wir es jetzt mal so, toxische Strukturen entstehen, irgendwie noch gut finden. Und die letzte Frage, die du jetzt aufwirfst, und das macht natürlich noch ein Riesenfass auf, gibt es eigentlich Kunst, die von dem her, was sie selber zeigt und darstellt, eigentlich schon so problematisch ist, dass man vielleicht restriktiver, sei das jetzt als Gesellschaft oder als Individuum, damit müsste umgehen. Und ich glaube aber, diese Frage geben wir lieber unserem Publikum weiter, weil das nimmt mich Wunder. Also, du hast jetzt das Beispiel gebracht mit Rap-Musik, man könnte natürlich auch Gewalt in Computergames oder Filmen oder whatever bringen. Es wird ja auch immer wieder kontrovers diskutiert. Brauchten wir dort irgendwie eine härtere Hand oder macht das jeder für sich selber? Und wie machen wir das? Das wären Fragen, die mich würden interessieren.
Genau, also das machen wir doch wieder in Form von einer Story. Und was wir machen, das ist wie das Projekt früher in der Schule. Wir haben noch ein Projekt, das wir miteinander machen.
Ich habe immer mit deinen Gruppen abgemacht,
Ivi. Nein, du tust ja dafür, dass immer alles schön layouten und aufladen und so. Also da sind unsere Erbetli sind da sehr gerecht verteilt. Was mir noch wichtig ist, nur wegen der toxischen Strukturen, das will ich jetzt gleich noch sagen, was eben ich auch grundsätzlich eine toxische Sache finde, ist der ganze Fankult. Also, dass man überhaupt jemanden so zu einer Ikone oder was auch immer aufstilisiert und das auch noch befeuert wird, oder? Weil da auch wieder eine ganze Industrie dahinter ist, die an dem verdient, wenn jemand so viele Fans hat, da kann man ja nur scheitern. Und ich glaube, da könnte man schon auch theologisch auch noch etwas reinbringen. Also so ein bisschen das Bewusstsein, dass jeder Mensch seine Schattenseite hat, dass kein Mensch so eine Ikone ist, wie uns das gewisse Industrien wollen vorgaukeln und wir sowieso, und das ist eigentlich, das ist jetzt total, wenn ich jetzt das sage, ich finde es fast richtig grusig, wenn ich das sage, aber es ist eine tiefe Wahrheit drin, wo toxische Strukturen recht krass würde zerschlagen, und zwar vor Gott sind wir alle Menschen gleich. Und wenn man das mal im tiefsten Sinn würde, oder wenn ich das jetzt so sage, das ist so ein abgelutschter Satz, ich sage, mir wird es so fast geschmaucht, das zu sagen, aber es steckt so viel politische Sprengkraft drin und auch so viel, wo wirklich jegliche toxische Struktur und toxische Menschenbild würde zerschlagen, wenn man das mal tiefer darüber sinniert, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das fände ich.
Ja, das ist natürlich sehr schön,
da
Zivil. Das
auch noch
ist sehr
relativ
schön.
Viel Gesprächsstoff da so bringen.
Natürlich unbedingt. In meinem Sinn, wo sehr stark würde zwischen Werk und Autorin unterscheiden, würde ich dann vielleicht anfügen: Ja, vor Gott sind alle Menschen gleich, aber wir haben trotzdem nicht alle Zeichnungen von den Menschen gleich.
Ja, das ist so. Ja, selbstverständlich.
Und es singen nicht alle gleich
das
schön.
Das ist so. Aber um das geht es ja dort nicht, sondern es geht ja wirklich im tiefsten
genau.
Sinne.
Nein, du hast völlig
und
recht.
Was man auch noch muss sagen, wenn man wirklich konsequent zwischen Werk und
ja,
Künstler
genau.
trennen, dann müssten wir die reformierte Kirche zumachen. Zumindest die protestantische Kirche. Weil der Luther hat sehr, sehr zweifelhafte Dinge in seiner Haltung. Also er war einfach antisemitisch gewesen, wie halt leider damals, und das damals kann man in gewissen Kreisen gerade noch weglassen, viele Leute gewesen sind oder fast alle Leute gewesen sind. Also auch dort, oder? Das ist so
natürlich
schwierig. Oder darf man noch eine Wagner-Oper hören? Das ist das Gleiche. Ich meine, ich finde Wagner grauenvolle Musik, aber das zeigt, dass ich eine absolute Banausin bin. Das ist mir schon klar, aber ich bin beim Fliegenden Holländer wirklich eingeschlafen. Gott sei Dank sind die Opernsessel so bequem gewesen. Das geht relativ weit. Was für Bücher darf man dann noch lesen? Soll man noch lesen? Grundsätzlich merke ich aber zum Beispiel, was wir in der Schule so gelesen haben, auch Autoren, männliche Form, sehr, sehr bewusst genannt, das ist schon auch problematisch. Also weißt, dass so die klassische Literatur zu einem ganz grossen Teil aus Autoren besteht, wo ein mega schlimmes Frauenbild hatten. Und wirklich so, der Jan Böhmermann hat das mal genial vorgeführt. Es ist eigentlich so der weise, mächtige Cis-Mann, wo seine Weltsicht so unter die Leute gebracht hat und damit auch eine Deutungshoheit kreiert hat, die bis heute nachwirkt. Und ich finde, da darf man bei allem, dass von mir aus der Fontane mega cool, dass der Realismus gebracht hat, bravo, zwei Daumen hoch. Es ist
aber
trotzdem
Effi.
Ein mega grusiges Buch, das Effi. Es ist so grusig,
genau.
Oder? Und ich finde, das muss man einfach genug, also man muss einfach auch genug differenziert mit dem umgehen und nochmal weg von dem Fankult. Weg von dem, dass irgendeiner.
Ja, aber eben, das habe ich
im
Verfahren gemeint mit dem Sibyl, wenn man eben wirklich würde zwischen Werk und Autorin genug unterscheiden, dann könntest du immer noch begeistert sein von Werk, aber es gäbe eben nicht mehr den Fankult, der sich an einer Person festmacht und quasi alles, was die Person macht, nachher muss toll finden.
Schon, oder? Aber du kannst es nicht so trennen. Das kannst eben, gerade auch bei Büchern, du kannst doch das nicht wirklich trennen. Stichwort Peter Handke, du kannst es einfach nicht trennen. Oder du kannst nicht seine Reisetagebuch so servieren. Natürlich kann ich sagen, oh, das ist ja mega schön geschrieben. Das sind ja unglaublich tolle Adjektive, die er da genommen hat. Aber was er da schreibt und wie er den Karadzic irgendwie versucht, reinzuwaschen. Das ist einfach grusig, oder?
Ja, natürlich ist das grusig, aber ich mache jetzt das Beispiel Thomas Mann. Finde ich, gibt Sachen, die finde ich einfach grossartig und die würde ich immer lesen, weil ich sie wirklich ganz toll finde. Und ich bin froh, haben wir die in Schule müssen lesen. Und Zeiss ist er gar nicht unbedingt gesehen. Aber auf jeden Fall gibt es bei ihm auch Werke, die ich wirklich nicht toll finde. Und ich glaube, ganz viele Leute fänden die Werke nicht toll, wenn nicht Thomas Mann draufstehen würde. Oder Hesse. Ich meine, hast du mal Hesse-Gedicht gelesen? Das ist so ein Schwachsinn zum Teil. Das ist wirklich richtig schlecht. Das ist so richtig kitschige Sülz-Scheisse, die nur darum bekannt ist, wie der Typ noch ein paar gute Bücher geschrieben hat. Also, das haben wir doch irgendwie überall. Und ich finde auch bei Musikerinnen und Musikern ist nicht jedes Album so toll. Aber dort hast du irgendwie so etwas wie eine Musikkritik, die das viel stärker wahrnimmt, als wir das, glaube ich, oft machen bei Prominenten, die einfach so in der Öffentlichkeit stehen. Dass man eben wirklich die einzelnen Werke nimmt und sagt, das war ein toller Roman von ihr und der ist aber scheiße.
Ja, absolut. Und nochmal, da sind wir aber auch in einer, also ich hoffe sehr und ich bin sehr gespannt, wie das wird sein, wenn ich das bei meinen Kindern kann beobachten kann. Wir sind noch in einer Zeit aufgewachsen, wo die Werke einfach so, die hat man müssen toll finden. Weil das ist ja mega, ich nehme nochmal Fontane, hey, mega toll, wie der da den Realismus begründet hat, oder? Ich hätte doch allen Ernst nie können aufstecken und zu unserer Deutschlehrerin sagen, sie, das ist absoluter Schwachsinn, findet sie das nicht widerlich, wie er die Effi beschreibt? Da wird eine Vergewaltigung beschrieben, eigentlich ist es eine Vergewaltigung und es wird beschrieben, als wäre das eine romantische Liebesnacht. Geht es eigentlich nur, dass sie uns da so ein Buch vorsetzen? Das hat man völlig unkritisch, ja, das ist toll, weil das ist Fontane. Und ich hoffe schon, dass es heute dass anders mit dieser Literatur umgegangen ist und vor allem, dass auch das, was man liest in der Schule, einfach diverser ist. Bei uns ist viel zu wenig aus irgendwie, von Menschen, die jetzt nicht aus dem vom europäischen Kontinent sind, Sachen gelesen worden. Auch im Englisch ist wieder gelesen worden in den meisten Fällen, was irgendwelche Europäer geschrieben haben, oder? Also, Wir müssen doch, jetzt kommen wir irgendwie vom 100. bis 1000. aber es ist gleich, auch beim Bildungssystem letztendlich haben wir einen Auftrag, was dann schon den Kind und Jugendlichen als sogenannte Kunst verkauft wird und was nicht. Also schon dort muss man genau anschauen und hat man eine grosse Verantwortung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und eben, vielleicht wirklich noch einmal ein Aufruf. Wie geht ihr um mit dem? Was ist quasi eure innere Zensur? Welche Kunst geniesst ihr? Wie viel hat das mit dem zu tun, was er geschaffen hat? Oder mit der zu tun, was er geschaffen hat? Schreibt uns das immer gerne an contact@reflab.ch oder ihr könnt auch der Sibyl oder mir direkt schreiben. Ihr findet uns überall in den sozialen Medien oder auf der Webseite. Und sogar auf Podcast selber können ihr draufklicken und antworten. Wir haben ja dort immer Links unten drin. Wir wünschen euch gute 2 Wochen, hoffen, dass wir viel von euch hören. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ich habe jetzt schon eine Idee, Sibyl, vielleicht mache ich mal wieder einen Test mit dir. Welche klassische Romanfigur bin ich? Oder irgend so.
Und wenn ihr uns noch ein Feedback gibt zum Stefan seiner Gesprächskunst in Bezug auf seine Tests, die er macht, auch das ist herzlich willkommen. Ich habe so gehofft, das hätten wir ein für alle Mal draussen aus unserem Podcast, die Tests, aber wer weiss. Wenn er in 2 Wochen wieder...
Es ist einfach das Publikum, ja, das wünscht. Dann.
Also, wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid.
Mach mal ein Voting in der Story.
Ist gut, ich mache ein Voting. Ob mit Test oder nicht, dürft ihr entscheiden. Ich werde ein Voting machen auf Instagram. Macht's gut und bis in 2 Wochen. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.